So in der breiten Gesellschaft, gerade jetzt, wird so viel gejammert, genörgelt, sich im Opfergeschwätz regelrecht gesuhlt wie noch nie. Ich wollte immer Geld haben. Heute verdiene ich sehr viel Geld, aber nicht mehr, weil Geld mein Warum ist, ja, sondern weil ich etwas gefunden habe, was mich wirklich antreibt, was mich glücklich macht. Ich unterstütze auch eine Organisation in Uganda, und wenn du dir da teilweise die Menschen anguckst, die haben gar nichts, ja. Die kommen da, weiß ich, mit einem Dollar am Tag aus. Ich habe dann zumindest den Eindruck, dass die glücklicher sind, als wenn ich mir mal den Durchschnitts-Otto hier in Deutschland ansehe, ja.
Napoleon Hill würde heute über mich sagen:
Mein Nachfolger.
Maurice, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Ab wie viel Euro auf dem Konto bin ich denn reich?
Schön, dass du mich diese Frage stellst, aber ich habe tatsächlich in Bezug auf diese Frage ein paar Gedanken, die sich in meinem Leben entwickelt haben. Denn ich weiß noch gut, irgendwann, als ich mal dachte, wenn ich mal 5.000 € im Monat verdiene, dann ist gut, ja. Dann hatte ich irgendwann 5.000 €, da habe ich gemerkt, 10.000 wären schon geiler, ne? Dann habe ich 10.000 verdient und gemerkt, okay, steuerlich geht da ja die Hälfte dann schon fast weg, ja. Also 10.000 netto ist das nächste große Ding. Naja, und so ging es weiter. 100.000 und mehr im Monat dann auch irgendwann verdient, und habe dann einfach gemerkt, dass Glück oder auch erstmal dieses Sicherheitsgefühl, das entsteht nicht mit der Summe an Geld, die man hat, ja, weil ich dann gemerkt habe, ich habe einige Freunde, die haben Multimillionen-Exits hingelegt, und jetzt würde man denken, die haben 30, 50 Millionen bekommen in die Holding, ne, also 1,5% versteuert oder was, also da war dann noch der Kuchen auch da, ja, und waren die jetzt glücklich oder haben die sich sicher gefühlt zumindestens, ja, also Glück ist ja so ein großer Begriff, aber zumindest mal sicher gefühlt, was Finanzen angeht. Nee, auch nicht, weil die haben sich schon wieder Gedanken gemacht. Fuck, was kann denn alles mit dem Geld passieren? Wie halte ich denn jetzt dieses Vermögen? Und hatten schon wieder da Gedanken. Das heißt, ich glaube, dieses Gefühl kommt immer von innen. Ja, zwischen den Ohren wird es entschieden, und ich unterstütze auch eine Organisation in Uganda, und wenn du dir da teilweise die Menschen anguckst, die haben gar nichts, ja, die kommen da, weiß ich, mit einem Dollar am Tag aus. Und wenn du dir die anguckst, dann hast du, oder ich habe dann zumindest den Eindruck, dass die glücklicher sind, als wenn ich mir mal den Durchschnitts-Otto hier in Deutschland ansehe, ja.
Ja, deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, alles, was ich messen kann, macht mich nicht glücklich. Willst du dem zustimmen?
Ich muss darüber nachdenken gerade, ja. Alles, was ich messen kann, macht mich nicht glücklich. Also ich bin da ja noch irgendwie mittendrin in meiner Geldreise. Man muss dazu wissen, ich wollte schon früh reich sein, ne? Jetzt hast du ja gefragt, ab wann ist man auch reich, ne? Ich kann mich noch gut an Situationen meiner Kindheit erinnern, wie dann meine Mutter sagte, nimm nicht drei Scheiben Wurst aufs Brot, ja. Also da ist irgendwie eine Begrenzung in Scheibenwurst, ja, gewesen. Oder man kann nicht jeden Tag essen gehen, ja. Also so in diesem Mindset bin ich halt aufgewachsen, wurde immer Sparsamkeit so als Tugend beigebracht, und irgendwie entstand in mir früh dieses Bedürfnis, viel Geld zu haben. Was viel Geld ist, weiß ich nicht, konnte ich damals wahrscheinlich nicht definieren. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass ich so mit 7, 8, da meinte sie zu mir, du Maurice, geh mal da vorne zu deinem Opa, der baut gerade einen Schrank auf. Und da meinte ich, Oma, ich brauche da nicht hingehen, um das zu lernen, weil wenn ich mal groß bin, dann habe ich genug Geld, damit ich andere Leute bezahlen kann, die mir den Schrank aufbauen. Ja, also daran siehst du, da war schon irgendwie so ein geldbezogenes Mindset drin. Und ja, irgendwann, ja, wie das Leben dann immer so ist, ne, irgendwann dann auch mehr Geld verdient. Und ich muss schon sagen, es gibt mir schon viele Freiheiten im Leben auch. Und deswegen dieses Geld macht nicht glücklich. Ja, Geld alleine nicht, aber für mich ist es schon auch die eine gewisse Basis für Glück, ja. Und deswegen, ja, dein Satz jetzt mal zu kommentieren, schwierig für mich.
Ist in Ordnung. Ja, wir sind schon tief eingestiegen. Wir biegen noch mal kurz von der Hauptstraße ab und geben unseren Zuhörern und Zuschauern ein bisschen Kontext. Das mache ich immer in Form eines Steckbriefes. Ich frage dich kurz was und du antwortest kurz, ja?
Ja.
Dein Name?
Maurice Borg.
Dein Alter?
38.
Deine Heimat?
Berlin.
Deine Geschwister?
Ein Bruder.
Dein Vorbild?
Stille.
Das ist ein schönes Vorbild. Ja. Angenommen, Maurice, du sitzt abends an irgendeiner Hotelbar. Was trinkst du, was bestellst du?
An der Hotelbar Gin Tonic.
Gin Tonic. Stellen wir uns vor, ich säße zufällig neben dir, wahrscheinlich mit einem Aperol Spritz, und wir würden ins Gespräch kommen. Und wir würden uns noch nicht kennen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Vision.
Weil du eine starke Vision in deinem Leben hast, oder wie kommst du darauf?
Mir macht es Spaß, über Vision, über Wachstum, über Ziele zu sprechen. Mir gefällt diese Energie dahinter einfach. Und ja, das ist auch so der Typ Mensch, mit dem ich mich einfach gern umgebe, ja. Und ich habe immer den Eindruck, so in der breiten Gesellschaft, gerade jetzt wird so viel gejammert, genörgelt. Ich sage es immer, so sich im Opfergeschwätz regelrecht gesuhlt wie noch nie. Und ich liebe das halt, über Zukunft, über Wachstum, über Visionen zu sprechen. Gleichzeitig ist es sicherlich auch eine große Challenge von mir, da ich immer so in der Zukunft, in dem Machen, in dem Umsetzen, in der Vision bin ich nicht so oft im Jetzt.
Ja, das ist interessant. Das habe ich, da ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich, mir macht's, ich fühle das total, ja. Also diese so Moodboards oder so, ne? Kennst du auch? Und finde ich total geil, ne? Gibt ja Leute, die damit nichts anfangen können. Und mir gibt das total was. Also auch das zu visualisieren, wo ich hin will. Und manchmal habe ich mich schon dabei ertappt, so nach dem Motto, so, ja, da bist du besonders gut drin, aber so ein bisschen bleibt irgendwie auf der Strecke, das dann auch zu machen. Ne? Weißt du, was ich meine? Ist es das, was du meinst mit dem nicht im
Jetzt? Nee, weniger. Also ich bin sozusagen, wie könnte man das jetzt negativ sagen, der Träumer, ja, mhm. der viel Fantasie hat, aber nichts umsetzt, sondern ich will dann immer gleich auch den Schritt dann gehen, ja. Und das, was ich meine, ist eher, wenn du immer so in diesem Erschaffungsmodus bist und immer drüber nachdenkst, was könnten wir als nächstes aufbauen, wie könnten wir was größer machen, und immer nach vorne gehst, bist du gleichzeitig nie wirklich im Jetzt mit deinen Gedanken, ja. Und mir ist es so ganz stark aufgefallen, als ich mit meinem Sohn spazieren gegangen bin und einfach gemerkt habe, ich bin zwar gerade bei ihm, aber irgendwie auch nicht. Und Aufmerksamkeit ist, glaube ich, so das Wertvollste, was wir auch einem Menschen heutzutage schenken können in einer Welt voller Ablenkung, ja. Und meine Challenge ist tatsächlich, wenn ich so einen Wunsch hätte, wie könnte ich das oder was könnte ich sofort besser machen, dann wäre es tatsächlich gleichzeitig dieses voll immer im Jetzt zu sein. Es gibt ja, glaube ich, diesen Spruch, ne, wenn ich laufe, dann laufe ich, wenn ich esse, dann esse ich und so weiter, so ein buddhistischer Spruch, ja. Und ja, die meisten Menschen, weiß ich nicht, wenn sie laufen, denken sie schon ans Essen, wenn sie essen, denken sie an das, ne. Ja. Und das war so ein bisschen mein Gedanke.
Okay. Ja, wir stellen fest, bei Gin Tonic und Aperol Spritz würden wir uns sehr schnell vertiefen in ein Gespräch. Ich würde dich mit Sicherheit irgendwann fragen, sag mal, bist ja hier ein Megatyp, kann mich ja richtig gut mit dir unterhalten. Was machst du denn beruflich?
Das ist gar nicht so schnell beantwortet, weil ich inzwischen relativ viel mache. Mein Fokus geht in ein Projekt, das ist die wichtigste Stunde, das ist inzwischen das stärkste Netzwerk für persönliche Weiterentwicklung im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Ich habe aber auch ein Unternehmen gegründet, Erfolg mit Immobilien, wo wir Menschen zu Immobilieninvestoren machen und mit ihnen gemeinsam ein Immobilienportfolio aufbauen, ohne dass sie sich einen Nebenjob einkaufen, weil das war meine Erfahrung. Ich nenne mich selbst den unmotiviertesten Immobilieninvestor Deutschlands, ja. Dann habe ich ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Ich habe über 10 Jahre im Vertrieb gearbeitet und ich habe eine digitale Sales Academy, wo wir Vertriebsteams besser machen. In dem Kontext bin ich auch Buchautor irgendwann geworden, habe mein erstes Buch Du kannst dich nicht verkaufen auf den Markt gebracht, weil ich gesehen habe, dass Verkaufen so ein schlechtes Image in diesem Land hat. Und ich will das nicht akzeptieren, weil wir uns alle halt verkaufen. Und deswegen der Titel, du kannst dich nicht verkaufen. Ja, also beschäftige dich damit, ja. Und so mein erstes Buch geschrieben, was Spiegel-Bestseller wurde, Platz 12. Und vor kurzem mein neues Buch rausgebracht habe, Erfolg ist kein Zufall. Denn ich bin auch Podcast-Host und mir hat mal jemand gesagt, Maurice, für mich bist du der deutsche Napoleon Hill, der Napoleon Hill der Neuzeit. Ja, die meisten werden es hoffentlich kennen, das Buch. Wenn nicht, denke nach und werde reich, ja. Sehr zu empfehlen. Wahrscheinlich eines dieser Grundlagenbücher der persönlichen Weiterentwicklung. Napoleon Hill wurde damals beauftragt von Andrew Carnegie, die erfolgreichsten damals Männer, 500 erfolgreichsten Männer der USA ausfindig zu machen und die zu interviewen und daraus dieses Buch zu schreiben, ja. Und dieses Buch ist aber, glaube ich, 1920 rausgekommen oder 37, glaube ich, war es. 20 hat er damit angefangen und der hat natürlich ein bisschen gebraucht, 500 Männer damals mit der Kutsche und der Eisenbahn ausfindig zu machen. Und ja, dieses Bild fand ich faszinierend, was der Kommentator da mir gegeben hat, ja, dass ich der deutsche Napoleon Hill bin. Und ich habe jetzt auch über 400 Menschen in meinem Podcast interviewt und im Grunde die Quintessenz in meinem Buch Erfolg ist kein Zufall zusammengefasst und das abgeglichen, und das konnte Napoleon Hill nicht, mit der gängigen Wissenschaft, weil damals 1930 gab es keine Wissenschaft zum Thema Erfolg oder so, heutzutage schon einiges. Und ja, daraus ist ein ziemlich cooles Buch entstanden, Spiegel-Bestseller Platz 3, leider nur geworden, war ich zutiefst traurig.
Also erst einmal, wir klappen hier die Themen alle nacheinander auf. Erstmal Gratulation zum Platz 3. Dem Traurigen musst du natürlich ein bisschen Kontext geben, weil damit machst du ja hier das Jammer-Opfer-Geschwätz.
Ja, genau, ja. Jetzt suhl ich mich in meinem Opfer-Geschwätz, ja. Ich habe hier die letzten Monate dafür getan, Spiegel-Bestseller Platz 1 zu werden. Und da mal so ein bisschen Kontext. Du kannst über Media Control, das ist quasi das Tool für die Messung des Spiegel-Bestsellers, kannst du Einsicht nehmen, wie oft ein Buch verkauft wird über angeschlossene Media Control Systeme. Also wenn du Amazon verkaufst, dann wird das gezählt. Hugendubel, Thalia, die Buchhandlung, die sind natürlich alle angeschlossen. Wenn du es über deine eigene Webseite verkaufst, dann bist du dort nicht angeschlossen zum Beispiel. Ja? Und da kannst du dir mal angucken, ja, wie in den einzelnen Spiegel-Bestseller-Wochen, wie haben die ersten 20 performt, das heißt, wie haben die verkauft. Und dementsprechend kannst du dir im Vorfeld schon raussuchen, was werde ich mal so Pi mal Daumen brauchen, um Position 1 zum Beispiel zu erreichen. Und ich hatte jetzt in meiner ersten Spiegel-Bestseller-Woche 5.460 verkaufte Bücher. Und das hätte, in fast jeder Woche im letzten Jahr im Sommer muss man dazu sagen, gereicht, um Platz 1 zu werden. Dieses Mal allerdings nicht, weil mit Vince Ebert, ein bekannter deutscher Kabarettist, gerade sein Buch veröffentlichen wusste. Danke, Vince, an der Stelle. Und Mel Robbins hat einen der erfolgreichsten Podcasts weltweit. Die Frau ist mal bekannt geworden, was völlig Simplem, ja, ihrer 5-4-3-2-1 und Los-Methode. Also immer wenn du struggles, zählst du runter und machst einfach. Damit ist sie sozusagen über einen TED-Talk viral gegangen und weltweit bekannt. Naja, und ausgerechnet sie ist Platz 1 geworden, Vince Ebert 2. Okay. Und die beiden haben ungefähr, ich glaube, sie hatte 7.000 und er hatte irgendwas mit 6.000 verkauft. Und deswegen diese Enttäuschung schon so ein bisschen, weil es oft geklappt hätte. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen so, wie wenn du dem FC Bayern oder den Spielern gratuliert hättest 1999 nach dem Champions-League-Finale gegen Manchester United, wo sie in der 90. Minute oder nach der 90. Minute noch zwei Tore kassieren. Ich glaube, eine sensationelle Saison gespielt haben für den FC Bayern, Double gewonnen, Champions-League-Finale, ja, also brutaler Erfolg. Aber irgendwie hat sich das wahrscheinlich nicht so als Erfolg für die Spieler in dem Moment zumindest gefühlt. Und so ähnlich ist es bei mir auch, ja.
Ja, sehr schön. Ich lerne gerade, wohin meine Reise noch gehen kann. Also wir kennen uns jetzt noch nicht besonders gut, aber ich habe in meinem Leben schon viel geschrieben und habe zwei Sachbücher auch geschrieben, davor Fachbücher, und beim letzten Sachbuch war ganz klar das Ziel, auf die Liste zu kommen, ne? Und hatte mir da auch gute Verstärkung für gesucht, um das einfach entsprechend auch ja, strategisch vorzubereiten, und habe es um ein paar Bücher nicht geschafft. Das heißt, unsere Niveaus unterscheiden sich stark, ja, von 5.000 in einer Woche zu knapp nicht unter die Top 20 sind, glaube ich, ne? Ab 20 ist Stempel. Genau. Und das war für mich, weil das war so das Ziel, deswegen, ich kann den Schmerz nachempfinden auf einem anderen Niveau, weil das war für mich grausam, ganz grausam, weil das war das große Ziel, da habe ich hingearbeitet. Es ist immer noch ein großer Traum von mir, weil ich liebe zu schreiben, und es nicht geklappt hat. Deswegen kann ich mir ungefähr, wie gesagt, auch wenn es auch in einem anderen Niveau ist, irgendwie kann ich es nachfühlen, dass das wehtut.
Ja, also genau, ich bin jetzt nicht so, dass ich kurz vorm Suizid stehe, ne? wegen diesem Vorfall jetzt hier, sondern ich habe mich einfach nach dem ersten Buch gefragt, ne, wo ich eben auf diese Spiegel-Bestsellerliste gekommen bin und wo es wahrscheinlich so ähnlich war, wie für dich es sein wird, wenn du es jetzt das erste Mal dann auch schaffst, ja. Das war für mich was ganz Besonderes, weil das hatte für mich einen enormen Glanz, Spiegel-Bestseller. Und ich weiß noch, meine Mutter ist dann auch zu ihrem Kiosk da auf dem Dorf gegangen und hat dem Kioskbesitzer erzählt, dass ihr Sohn jetzt Spiegel-Bestseller ist, ne? Also für sie war das auch, also das hat richtig Strahlkraft. Ja. Inzwischen bin ich ja so ein bisschen jetzt auch in dem Spiegel-Bestseller-Game drin und habe die Prinzipien verstanden und so und krieg auch mit, wie viel da rumgetrickst wird, einfach, dass da Leute mit dabei sind, die einfach selber alle ihre Bücher kaufen, ja, und dann da drauf sind und sich dann in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ich bin der Typ hier, und im Hintergrund weißt du, weiß ich nicht, der hat zwei Amazon-Bewertungen nach 8 Wochen, ja. Also irgendwas scheint da nicht ganz koscher zu sein, ne? Und das passiert ganz viel. Deswegen hat für mich das ein bisschen persönlich an Glanz verloren, ja. Aber was mich viel mehr stolz macht inzwischen, ist, dass mein erstes Buch nach über 2 Jahren immer noch unter den Top-Platzierungen im Bereich Verkauf, Vertrieb, ne, also in diesem Themenbereich immer noch täglich oft verkauft wird und immer noch Menschen inspiriert und so ein Longseller draus geworden ist, ja.
Ja, das ist stark. Das ist stark. Lass uns mal bei DWS, die wichtigste Stunde, anfangen. Welche Rolle, also erstmal Riesenrespekt, was du da aufgebaut hast, ja. Ich kannte diese Community nicht, bis ich vor sind es Wochen oder Monate. Du warst bei Immocation im Podcast und hast dich mit Marco unterhalten und hast von deiner nicht vorhandenen Motivation für Immobilien gesprochen. Und da habe ich das erste Mal so von dir so richtig was mitbekommen und habe mir das ein bisschen angeguckt und finde das krass. Also es gibt dann diese DWS-Seite und es ist ja wirklich, man sieht sofort, das ist hier nicht irgendwie gefaked oder so ein bisschen übertrieben. Das ist einfach eine sehr lebhafte Community, die einfach sehr gut unterwegs ist. Was ich mich dann gefragt habe, nachdem ich da runtergescrollt bin und mit Masterminds und dies und in ganz Deutschland, welche Rolle spielst du denn da jetzt genau?
Ja, also erstmal schön, dass dieses Gefühl rüberkommt, weil diese Webseite ist ganz neu. Okay, und ich habe das erste Mal in diese Webseite jetzt investiert, um genau eben das auch rüberzubringen, ne? Wie bringt man eigentlich das rüber? Inzwischen gibt's ja Communities wie Sand am Meer. Also Community wurde ja so ein richtiges Trendthema auch, ne? Also es gab ja dann auch jetzt School, ne? Und richtig prominente Gesichter sind auf dieses Thema Communities, Online-Communities eingestiegen. Als ich das gegründet habe, Ende 2020 entstand der. Da hatte ich zumindest noch keinerlei Communities dieser Form auf dem Schirm, ne? Und das soll genau auch so ein Stück weit die Abgrenzung sein, ja, dass da echte Beziehungen entstehen, dass das nicht irgendeine Online-Community ist, sondern wirklich ein aktives Netzwerk ist, dass das auch kein Fitnessstudio für Persönlichkeitsentwicklung ist, wo es irgendwie 1500 Mitglieder gibt, aber 100 gehen noch aktiv zum Training oder so etwas, ne? Und ja, welche Rolle spiele ich da drin? Ich glaube, eine immer geringere. Und das finde ich cool, weil am Anfang war das natürlich, ist alles durch meine Person entstanden und auch durch meine Kanäle sind die Leute zu die wichtigste Stunde gekommen und durch meine Reichweite und so etwas. Aber ich bin da nicht der Coach, der die Workshops macht. Ich bin da nicht der Pausenclown oder sonst was, sondern ich bin im Grunde der Initiator, der diesen Raum erschaffen hat und in diesem Raum für Vernetzung von Menschen sorgt. Und nicht von irgendwelchen Menschen, sondern schon ein ganz bestimmter Schlag Mensch, den ich rausfilter über Bewerbungsgespräche. Ja, ich habe über 2000 Bewerbungsgespräche inzwischen mit Menschen geführt, um dann die richtigen Menschen zu finden. Und durch diesen Raum, den ich da entwickelt habe, findet ganz viel Vernetzung statt, ja. Und durch diese Vernetzung entsteht super viel. Ob das jetzt Unternehmensgründungen sind, ob das Freundschaften sind, ob das einfach die Basis für Weiterentwicklung ist oder ob das jetzt sogar die erste DWS-Ehe ist, die durch sozusagen das entstanden ist. Und das gibt mir ein sehr starkes Warum in meinem Leben, was ich viele Jahre nicht hatte. Viele Jahre war, und das war der Einstieg unseres heutigen Gespräches, nämlich Geld. Ja, ich wollte immer Geld haben. Und heute verdiene ich sehr viel Geld, aber nicht mehr, weil Geld mein Warum ist, ja, sondern weil ich etwas gefunden habe, was mich wirklich antreibt, was mich glücklich macht. Und in meiner ganzen Vertriebskarriere war es immer so, ich habe verkauft, ich habe Umsatz gemacht, aber alle anderen haben eigentlich abgekotzt, weil ich war in einer der größten deutschen Online-Marketing-Agenturen für SEO, Suchmaschinenoptimierung und Conversion-Rate-Optimierung. Und wenn ich was verkauft hatte, musste das irgendwer abarbeiten, ja, weil das Dienstleistungen waren. Und alle immer so, Mann, muss der so viel verkaufen? Außer der Chef, der hat sich gefreut, noch mehr Umsatz, ja. Und das war halt irgendwie, ich hatte irgendwann das Gefühl, ja, okay, jetzt habe ich noch mehr verdient und noch mehr verdient, aber dieses Warum hat mir gefehlt und das habe ich heute ganz stark. Und das sind diese Geschichten, die DWS, dieses Netzwerk am Ende schreibt.
Das würde ja heißen, du wirst erst dann richtig Geld verdienen, wenn es dir nicht mehr ums Geld geht.
Ich glaube tatsächlich, und da gibt es eine spannende Studie, auf die ich letztens gestoßen bin, die ist schon ein bisschen älter, da hat man, und da gibt es ja wenig Langzeitstudien zu, ich gucke mal, ob ich die noch zusammenbekomme, weil ich die so spannend finde, die wurde von 1962 bis 82 durchgeführt. Und als Basis hat man Leute, ich glaube, nach der Uni gefragt, seid ihr erfolgshungrig in eurem Leben? Und man hat 1500 Menschen gefunden, die gesagt haben, ja, Erfolg ist für mich wichtig in meinem Leben, ja. Und dann hat man in diesen 1500 Leuten nochmal reingefragt, priorisierst du bei deiner beruflichen Auswahl Geld nach ganz oben oder Leidenschaft, Passion, Erfüllung, Spaß, ne? Was priorisierst du? Und spannend jetzt, von diesen 1500 haben erstmal 1245 gesagt, Geld ist mir bei der Wahl meiner beruflichen Laufbahn am wichtigsten, ja. Das heißt, nur 255 haben gesagt, Leidenschaft, Passion ist mir am wichtigsten bei der Wahl. Und jetzt hat man die Jahr für Jahr verfolgt. Ich glaube, alle halbe Jahre hat man mit denen ein Interview gemacht und so ein Check-in gehabt, ne. Und erstmal war das wahrscheinlich ein wichtiges Tool, weil dadurch hatten sie so einen Rechenschaftspartner, so ein Buddy, ne, so ein Commitment-Partner, der sie einfach kontrolliert auch hat. Da standen sie unter Fokus, ne, was ist passiert in deinem Leben? Und jetzt nach 20 Jahren gab es über, ich glaube, 105 Millionäre waren das. Nach 20 Jahren, also 105 von 1500 sind dann Millionäre geworden, was ja überdurchschnittlich ist im Vergleich zu der Millionärsquote, die wir jetzt als Beispiel in Deutschland hier haben. Ne?
Ja.
Und jetzt kann man daraus schon mal ableiten, also allein dieses Ziel zu haben, erfolgreich, jetzt ist die Frage, was ist Erfolg? In dem Fall reden wir vom finanziellen Erfolg, ne? Aber allein sich zu outen, ich bin erfolgshungrig, ja, hat offensichtlich zur Folge mit dieser Kombination des Rechenschaftspartners, so will ich ihn mal nennen, dass du statistisch erfolgreicher wirst. Und jetzt spannend, von diesen 105 Millionären war nur ein einziger dabei aus der Gruppe der Geldfokussierten und quasi diese anderen 104 aus dieser passionsfokussierten Testgruppe. Und das finde ich spannend, weil die ja auch viel kleiner war, ne? Also es waren sozusagen 255 und davon sind 104 Millionär geworden. Also wenn du das mal siehst, hast du schon eine, ich weiß nicht, über 40% oder was, ne? Und das würde deine Frage jetzt bejahen.
Ja, genau, das ist spannend. Mich erinnert das so ein bisschen, also du hast es Rechenschaft jetzt genannt, die dann zwischendurch hatten. Mich erinnert das aber auch so ein bisschen an dieses Gesetz der Anziehung. Ja, also hier The Secret und sowas. Ne? Ist ja, also wenn man sich irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, stolpert man irgendwann über dieses Buch und man stolpert wahrscheinlich schon viel früher über solche Dinge wie Affirmationen und sowas, ne? Wie stehst du zu solchen Affirmationen? Also gehst du hin in der wichtigsten Stunde bei dir und sagst, ich bin reich, ich bin wohlhabend und so weiter und so fort?
Ja, tatsächlich, also du, ich weiß nicht, ob du es siehst oder ob das hier als Video aufgezeichnet wird, da, wenn ich immer weiter hier nach, da siehst du sogar mein Vision Board auf der einen Seite, also Thema Visualisierung, glaube ich stark dran, Affirmationen, ist auch Teil meiner Routine. Tatsächlich, ich hatte mal so eine Liste mit meinen 10 Lieblingsaffirmationen. Über die Jahre habe ich noch genau eine einzige Affirmation, die ich mache. Also dieses, ich bin reich, das habe ich nie gefühlt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn du zum Beispiel da sitzt und sagst, ich bin reich, aber dein Unterbewusstsein lacht dich dabei aus und denkt, Mann, du Trottel, du kannst nicht mal deine Rechnung hier regelmäßig zügig bezahlen, dann bewirkt die Affirmation sogar genau das Gegenteil von dem, was du vielleicht vorhast, nämlich die Fülle in deinem Leben irgendwie anzuziehen. Nein, du manifestierst den Mangel, ne? Der Mangel wird noch viel deutlicher für dein Unterbewusstsein. Ja, das heißt, so funktioniert's aus meiner Sicht nicht, einfach zu sagen, ich bin reich. Aber ich will mit euch teilen, was ist die eine Affirmation, die bei mir funktioniert, die lautet, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund. Warum funktioniert die so gut? Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich den Satz sage, ja. Weil ich extrem Respekt davor habe, vor den Menschen, die irgendwie mit krassen Krankheitsdiagnosen konfrontiert werden. Weil es so außerhalb meiner Kontrolle gefühlt passiert. Ja, du kriegst so eine Diagnose und du denkst dir, fuck, kann ich nichts dran ändern, ne? Was soll ich tun? Und dieser Kontrollverlust ist etwas, was ich überhaupt nicht gern habe in meinem Leben, ja? Und aufgrund dieser Gedanken komme ich, wenn ich diesen Satz sage, ich bin in jeder Zelle meines Körpers vollständig gesund, extrem in die Dankbarkeit, ja? Und wenn ich dankbar bin, dann kannst du nicht unglücklich sein. Das heißt, ein Satz versetzt mich in ein glücklicheres Gefühl und dafür müssen andere Menschen erst Drogen nehmen, um sich glücklicher zu fühlen, ja? Und das finde ich spannend und so setze ich sozusagen meine eine Affirmation noch regelmäßig ein, um mich einfach in eine andere Energie zu versetzen.
Lass uns oder gib uns ein bisschen Kontext. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu schnell drüber gegangen. Was hat es denn mit dieser wichtigsten Stunde auf sich? Wir haben jetzt irgendwie auch schon ein bisschen über Routine und Affirmationen gesprochen. Was ist denn der Kern bei dieser wichtigsten Stunde?
Tatsächlich die letzten 5 Jahre auch haben sich meine Gedanken dazu auch verändert. Ursprünglich ist die Geschichte hinter diesem Netzwerk so, dass ich 2019, 2020 habe ich im Vertrieb gearbeitet, war sehr erfolgreich in dem, was ich getan habe, habe auch als Angestellter knapp 250.000 Euro im Jahr verdient. Alle sagten zu mir, ey Maurice, krass und sei doch dankbar und stolz und zufrieden in deinem Leben, so viel Geld als Angestellter, das verdienen die wenigsten, ja. Und ich war aber nicht glücklich. Hinterher habe ich verstanden, warum, weil ich einfach nur wiederholt habe und nichts mehr gelernt habe. Ich war immer dann irgendwie glücklich im Leben, wenn ich mich entwickeln konnte, ja, wenn ich lernen konnte. Und habe das aber damals nicht so wirklich verstanden. Und da mir ja Geld immer wichtig war, war es für mich auch keine Option zu sagen, okay, kündige ich jetzt einfach und weiß nicht, was ich tun will im Leben, ja. Sodass ich dann gesagt habe, ich muss das Glück nicht im Außen im Sinne von meinem Job suchen, sondern ich muss das Glück im Sinne, jetzt so wie es man nennt, die Energie, ja, dieses Lebensgefühl. Ich spreche davon immer von so einem Gefühl, was ich richtig liebe in meinem Leben, wenn ich aufwache und auf die Uhr gucke und mir wünsche, dass es schon 5 Uhr ist, dass ich endlich aufstehen darf, weil ich so Bock habe auf dieses Leben, ja, und nicht so um 7.30 Uhr mal aufwache, der Wecker klingelt und ich da 30 Mal Snooze drücke, weil ich nicht in mein Leben will, sozusagen, ja. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wann hatte ich mal dieses Gefühl in meinem Leben? Und das war die beste Lebensenergie, hatte ich tatsächlich, als ich das Buch Miracle Morning mal umgesetzt habe, 2016, mal für 3 Monate am Stück, jeden Tag konsequent morgens meditiert, jeden Tag Sport gemacht, jeden Tag meine Ziele visualisiert, meine Affirmationen gemacht, Dankbarkeitstagebuch geführt, also sehr amerikanisch strikt nach diesem Modell. Und das wollte ich wieder tun und hatte damals bei Instagram gefragt, wer hatte mal Bock mit mir das Ding jetzt für 100 Tage, weil ich dachte, wenn ich es 100 Tage durchziehe, dann ist es so fest in mir drin, dann brauche ich keinen anderen mehr. Wer hat dann mal Bock mit mir, das durchzuziehen? Und da hatten sich dann relativ schnell 50 Personen gemeldet. Und es gab nur eine Regel, du musstest täglich nachweisen, dass du auch was gemacht hast, sonst habe ich dich rausgeschmissen aus unserer WhatsApp-Gruppe. Damals war es so eine einfache WhatsApp-Gruppe. Und nach 2 Wochen waren es noch 33 Menschen in dieser WhatsApp-Gruppe. Also 17 habe ich dann auch gekickt, ne, weil da kam nichts. Und dann ist was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Da entstand so eine gute Energie, obwohl die Menschen unterschiedlicher denn je gar nicht sein konnten. Also jung bis alt, ja, ich glaube, der Jüngste war, weiß ich, 16, der Älteste Ende 50, ja. Vermögensschichten, der eine war Multimillionär, der andere hat gerade, weiß ich, seine ersten 5.000 Euro aufgebaut. Berufsgruppen, ne, also schon in dieser kleinen Gruppe war eine enorme Diversität. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja krass. Also offensichtlich, wenn du Menschen findest, die auch so eine Routine durchziehen, dann ist es immer ein spannender Schlag Mensch. Und wenn du den in einen Raum steckst, dann ist es eine tolle Energie. Und so entstand dann irgendwann die Idee, daraus ein Unternehmen zu gründen, weil ich gemerkt habe, das musst du viel besser organisieren als eine WhatsApp-Gruppe. Die Leute musst du auch im realen Leben zueinander führen. Wer soll das alles organisieren? Du bist nicht der beste Organisator, also musst du jemand einstellen, der dir hilft. Den musst du bezahlen, also musst du Geld von deinen Kunden nehmen. Und so entstand dann irgendwann die Idee für die wichtigste Stunde.
Ja, sehr schön. Also, ich glaube, die Domain ist einfach die wichtigste Stunde.de, ne?
Mit Bindestrich, ja. Mit und Bindestrich. Weil du gesagt hast, Morgenroutine. Meine Vorlage war ja Miracle Morning.
Ja.
Ich bin dann irgendwann Vater in diesen Jahren jetzt auch geworden. Und der Autor von Miracle Morning sagt, du sollst die erste Stunde des Tages für niemanden anders nutzen, außer dir selbst.
Ja, ja, genau.
Und das finde ich erstmal ein geiler Gedanke, ja. Also, weil er vergleicht es dann sozusagen mit dem, der seinen Wecker kurz auf knapp stellt, schon zu spät aufwacht, nicht mal frühstückt in Ruhe, ab zur Arbeit rusht und dann für jemand anders arbeitet, das Geld verdient, so extrem gesprochen. Und er sagt, das Erste, was du machst, mach's mal lieber für dich und dann kannst du die anderen Sachen machen. Also du hast Fokus im Leben. Und den Gedanken finde ich mal ganz schön. Aber als ich dann Aaron, meinen Sohn, hier hatte, nach einer harten Nacht, wo sich meine Frau gekümmert hat und wir den Deal hatten, okay, morgens bin ich dann dran, damit sie nochmal 1-2 Stunden länger pennen kann, dem konnte ich dann schlecht sagen, du hältst jetzt mal die Fresse, die erste Stunde des Tages ist für niemanden anders außer dir selbst. Ne? Also das war nicht mehr möglich. Und jetzt kommt es immer wieder zur Frustration bei Menschen, die dann sagen, ach, das ist alles nichts für mich mit diesen Morgenroutinen-Konzepten, ja. Und dann hören sie aber ganz auf. Und die wichtigste Stunde sehe ich quasi mal als Rahmen. Und das Commitment heutzutage sehe ich auch so, zu sagen, wenn es uns gelingt, täglich einen Rahmen zu finden, wo wir
Zeit für uns nehmen, egal ob der jetzt morgens, mittags oder abends ist, ob der mal ein bisschen kürzer, ein bisschen länger ist, ist egal. Aber wenn es uns gelingt, in jeglicher Lebensphase uns selbst nie zu vernachlässigen, dann ist das ein Riesenerfolg und ein, ich glaube, ein Gamechanger, ein Lifechanger, den wir gar nicht greifen können. Ich nenne ihn deswegen immer ganz gern so wie den Zinseszins der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, den Zinseszins in der Mathematik, den können wir auch nicht begreifen mit unserem Gehirn. Und diesen Zinseszins, glaube ich, können wir auch gar nicht begreifen.
Ja, also erstmal hat dein Sohn einen sehr schönen Namen. Und, das wird er in seinem Leben noch häufig hören. Ja. Er wird davon profitieren, dass der Name nicht so häufig ist. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und ja, also genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Das ist ja, also ich glaube, allen Eltern zaubert eine solche Morgenroutine ein müdes Lächeln ins Gesicht, weil alle genau wissen, ja, Theorie versus Praxis und die Prioritäten sind dann auch ganz klar. Aber ich finde es sehr wertvoll, dass du sagst, oder dass es jetzt irgendwie auch dann die Weiterentwicklung dabei ist, ne, zu sagen, hey, warte mal, eigentlich kommt es gar nicht auf den Morgen an. Ja, das ist cool, aber das ist nicht das Entscheidende oder vielleicht auch nicht für jeden immer genau das Richtige, sondern es kommt halt darauf an, dass du es überhaupt machst, ne? Dass du überhaupt das Commitment dir gegenüber da zeigst und aufrechterhältst. Das finde ich, sehr gut, sehr, sehr gut und gesund, da das auszubauen. Gibt's, wenn du, was ist so das Wichtigste, was du, wenn wir schon beim kleinen Aaron sind, was ist so das Wichtigste, was du ihm vorleben willst als Vater?
Was ist das Wichtigste? Ne? Das ist immer so die Frage nach dem einen großen Ding, ja, das finde ich immer sehr,
kannst auch drei
sehr
schwierig. Kannst auch drei wichtige Sachen.
Also, wofür ich erstmal auch stehe, und das wünsche ich mir auch für meinen Sohn, ist Integrität als Wert, ja. Also das, was wir sagen, dass wir uns auch daran halten. Und das beginnt, glaube ich, vor allen Dingen auch uns selbst gegenüber, ne? Ich glaube, bei vielen Menschen ist es schon so, dass das Unterbewusstsein sie auslacht, wenn sie ein Vorhaben haben, weil das Unterbewusstsein schon gelernt hat, du willst also jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Im letzten Jahr hast du noch gesagt, dass du jeden Tag laufen willst. Hast sie nicht dran gehalten, ne? Das heißt also eine Integrität erstmal ein selbst auch gegenüber und dann auch anderen Menschen. Ich bin so ein Handschlagtyp, ja. Mhm. Manchmal stellen Menschen dann mir die Frage, wo ist denn dann der Vertrag jetzt oder so? Ich sag, da gibt's keinen Vertrag, ja. Let's go, ja. Wir können das so machen. Wir brauchen da jetzt nicht einen ellenlangen Vertrag und 30.000 Seiten AGBs. Wir haben doch gerade geklärt, was wir machen wollen, ne? Dann gehen wir da jetzt los. Also Integrität ist etwas, was ich als Wert einfach sehr, sehr stark ihm vorleben möchte.
Fällt dir eine Situation ein in deinem Leben? Also das ist ja sehr löblich, sehr redlich. Integrität finde ich einen schönen Punkt. Fällt dir oder hast du schon mal eine Situation erlebt, wo deine Integrität nicht nur enttäuscht, sondern auch missbraucht wurde?
Ich stoße immer wieder tatsächlich auf Situationen. Das fängt im Kleinen an, ja, wenn man sich einigt, okay, meinetwegen die Rechnung wird über x Raten gezahlt und dann passiert es nicht, dann regt mich das schon extrem auf, ja, nicht weil mir das Geld jetzt fehlt, sondern weil ich es gerade wegen Kleinstbeträgen noch mal affiger finde, sich an sein Wort jetzt wegen so einer kleinen Scheiße schon nicht zu halten, ja. Mhm. Und deswegen sind es bei mir schon so kleine Dinge, wenn Leute sich an ihre Integrität nicht halten, ja. Und große Dinge fallen mir jetzt ad hoc nicht ein, aber es wurmt mich schon im Kleinen.
Okay. Ich finde, du hast es jetzt schon zweimal gebracht, diese Formulierung, dass das Unterbewusstsein einen dann auslacht. Finde ich eine super Formulierung dafür. Was würdest du denn jemandem, der uns jetzt zuhört oder zusieht, raten, der sich jetzt so ertappt fühlt, der sagt, ja, ey, ohne Scheiß, genau so ist das bei mir. Ich habe schon das versucht und das hatte ich vor und dies wollte ich machen. Und die Formulierung, genauso wird das wahrscheinlich bei mir ablaufen. Was würdest du so jemandem raten?
Ja, also erstmal so als Symbol habe ich immer so ein Bild im Kopf. Da ist so ein Segelboot, so ein ganz kleines Segelboot auf dem Meer, ja. Und an diesem Segelboot ist so eine lange Ankerkette bis zum Grund.
Und am Grund ist so das Atom-U-Boot, ja, also so richtig fettes Atom-U-Boot, was im Grunde verbunden ist jetzt mit diesem kleinen Segelboot, ja. Und dieses Segelboot, das sehe ich als unseren rationalen Verstand, ja. Und dieses Unterbewusstsein, das ist dieses Atom-U-Boot. Und wenn du jetzt rational sagst, wir wollen in die Richtung, und dein Unterbewusstsein, dein Atom-U-Boot lacht dich aus und sagt, nee, mein Lieber, es geht in die Richtung, dann kannst du da oben mit deinem Segel hantieren, wie du willst. Du wirst nie in diese Richtung kommen. Und deswegen glaube ich erstmal, dass dieses unterbewusste Denken dein ganzes Leben bestimmt. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, okay, was mache ich denn nun? Das war mir nie irgendwie bewusst oder ich habe mich jetzt ertappt gefühlt, was Maurice da gerade sagte. Ich habe mir immer viel vorgenommen, aber habe mich nie daran gehalten. Wie schaffe ich jetzt diesen Switch? Ich glaube, indem du anfängst, deinem Unterbewusstsein beizubringen, dass du dich ab sofort immer daran hältst. Und was ist die Lösung? Naja, vielleicht nicht die Formulierung so krass zu wählen im Sinne von 31.12. Nächstes Jahr gehe ich jeden Tag ins Fitnessstudio. Das ist ja brutal schwierig, das zu schaffen, ja. Sondern vielleicht zu sagen, jeden Tag mache ich eine bewusste Handlung für meinen Körper. Und damit habe ich schon mal einen viel größeren Radius erschaffen, damit ich mein Wort nicht breche. Also wenn ich das dann nicht geschafft habe, ins Fitnessstudio zu gehen und ich bin sowas von träge, laufen gehen geht auch nicht, ich habe gar keinen Bock auf nichts, na, dann machst du halt 10 Liegestütz. Die gehen gefühlt immer und hast trotzdem dein Wort nicht gebrochen.
Ja, okay. Wie relevant ist die Dokumentation für dich? Weil in so einem Kontext ist mir in meinem Leben schon häufig aufgefallen, aber das kann auch was Persönliches einfach sein. Ich muss tracken. Ja, ich mache mir dann eine Liste oder so einen Kalender und wie auch immer. Und dann tracke ich mit, wie oft mache ich Sport. Und das fällt mir, vielleicht ist das so ein bisschen auch die Sportvergangenheit von früher, wo man Trainingspläne hatte und so, dass das mit mir besonders gut funktioniert, weil das funktioniert für mich total gut. Oder wenn ich ein Buch schreibe, dann mache ich mir eine Liste, so und so viele Seiten im Schnitt, dann muss ich so und so viel hier und dann so und so viel. Und dieses Tracking, diese Messbarkeit, diese Transparenz, die hilft mir total, voranzukommen. Ist das bei dir auch so oder ist das vielleicht irgendwie auch so ein Tipp, der weit verbreitet ist? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass so Verschriftlichung generell ein sehr wertvolles Tool ist. Ich habe ja gesagt, wir sind damals mit diesem Buch Miracle Morning gestartet und der Autor beschreibt 6 Disziplinen, die man in seine Morgenroutine laut ihm machen soll. Und er nennt diese 6 Disziplinen Lifesavers und von dem Wort Savers steht jeder Buchstabe für eine Disziplin. Und das letzte S steht für Scribing, also was aufschreiben, ja, was verschriftlichen. Und ich habe das nie gemacht, weil ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen, was es bringen soll, irgendwas aufzuschreiben, ja. Und dann sagte mal jemand zu mir, dann schon bei die wichtigste Stunde, Maurice, mach mal Folgendes, wir machen jetzt folgende Challenge. Du schreibst jeden Tag 3 Dinge auf, für die du dankbar bist, aber die dürfen sich nicht wiederholen. Und an Tag 1 fängst du so an, ne, und ist noch easy, ja, 3 Dinge hier, meine Frau, mein Kind, ja, mein Auto oder was auch immer, ja, also geht relativ schnell. Aber es wird dann mit den Tagen schon, mit den Wochen schon schwieriger. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mein Geist refokussiert hat. Also ich glaube, unser Gehirn funktioniert quasi so, dass es sich immer darauf fokussiert, was wir nicht haben, ja. Und damit spielt ja auch die Werbeindustrie, also so im Sinne von, wenn du das kaufst, dann wirst du glücklich sein, ne? Und du siehst diese Werbung, denkst, fuck, das habe ich nicht, diesen Ferrari habe ich nicht. Wenn ich den habe, bin ich glücklicher als jetzt, ja. Und durch diese Übung habe ich dann mich irgendwann ertappt nach, weiß ich, 4 Wochen, wie ich tagsüber überlegt habe, wofür ich dankbar bin, ja, und nicht mehr an den Mangel gedacht habe. Und dann habe ich mal gemerkt, wie wertvoll es war, diese Dinge aufzuschreiben. Die haben das sozusagen viel, viel stärker in den Fokus gerückt. Und wenn du jetzt sagst, das hilft dir, gewisse Dinge messbar aufzuschreiben, zu verschriftlichen, Tagebuch darüber zu führen, dann glaube ich, ist das ähnlich, ja. Du verstärkst einfach diesen Fokus auf den Dingen, denn auch was Routinen angeht, ist ja der Vorteil, dass wir es irgendwann schon wie von alleine automatisch machen. Der Nachteil ist, dass wir
das überhaupt gar nicht mehr sehen und wertschätzen und seinen Erfolg überhaupt sehen, ja? Das heißt, wenn du dir das aufschreibst, sagst, ey, so und so oft war ich im Gym, so und so oft habe ich mich an meinen Ernährungsplan gehalten, was auch immer, ja, dann glaube ich, gibt es dem Thema noch mal mehr Energie und dadurch wirst du besser in diesen Disziplinen.
Ich finde es eine mega Sache, diese drei Punkte jeden Tag und sie dürfen sich nicht wiederholen. Finde ich einen schönen, schönen Kniff. Habe ich noch nicht gehört, habe ich auch noch nicht gemacht und
wird irgendwann schwierig. Ja.
Das ist eine sehr gute Challenge und es wird genau das Ergebnis sein. Ja, es wird dich fokussieren auf das, was viel wertvoller ist. Und zwar das, ne, wofür du dankbar sein kannst, als, was weiß ich, alle anderen tausend Sachen, mit denen wir uns so beschäftigen. Ja. Lass uns über Verkauf. Du hast gesagt, du hast lange im Vertrieb gearbeitet. Und stell dir vor, ich komme zu dir und sage immer, Maurice, ich habe gehört, du bist hier ein guter Verkäufer. Verkaufen, wirklich, das ist jetzt nicht so meins. Ich kann das nicht so gut. Verkaufen ist nicht meine Stärke. Wie würdest du mir helfen?
Ja, ich glaube, es gibt ja in der Gesellschaft diesen Glaubenssatz auch, ich bin nicht als Verkäufer oder du bist nicht der geborene Verkäufer oder so etwas, ne? Ich glaube tatsächlich daran, dass das Verkauf schon ein Handwerk ist auch, was erlernt werden will, ja, wie jedes andere Handwerk auch, ja, na klar gibt's irgendwie Talente, aber so wie in jedem anderen Handwerk auch, ja, wenn du mich irgendwie, weiß nicht, zum Schreiner machen willst, dann hast du auch mehr Arbeit als wahrscheinlich bei einer handwerklich begabten Person, ja, und dieses Verständnis erstmal, das ist in unserer Gesellschaft und auch gar nicht im Unternehmertum vorhanden, weil ich habe ja gesagt, ich habe noch ein Unternehmen, Smart Seller Consulting, da gehen wir Firmen an und sagen, hey, nicht sonderlich attraktiv wahrscheinlich für die Firmen, ja, weil wir sagen, unser Approach ist nicht, du musst jetzt einmal zu diesem Chaka-Event, dann zahlst du 3.000 Euro, wir reißen mal richtig die Hände hoch und dann sind wir gute Verkäufer, sondern wir sagen, wir machen jetzt Folgendes, du investierst 5% deiner Arbeitszeit, also als Beispiel, wenn sie 40 Stunden die Woche arbeiten, deiner Verkäufer, 2 Stunden wollen wir dafür haben. 2 Stunden, um zu trainieren, um an dieser Fähigkeit zu feilen, um die restlichen 95% zu hebeln. Und da sagen, sonderlich erfolgreich sind wir nicht mit dieser Akquise, ja. Da sagen viele Unternehmen, oh, 2 Stunden, so viel. Aber es ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer mit Abraham Lincoln, der mal sagte, ja, wenn ich 8 Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich 6 Stunden die Axt schleifen, ja. Jetzt erwarte ich gar nicht 6 von 8 Stunden die Axt zu schleifen. Ich erwarte 5 fucking %, ja. Mhm. Und daran siehst du, oder warum ich es sage, ist, du siehst selbst im Unternehmertum dieses Mindset zum Thema Verkauf im Sinne von, die müssen das jetzt irgendwie mal machen, ja, die machen das schon, ja. Aber die machen das ziemlich scheiße alle.
Jetzt ist bei mir ist das so, wenn wir in einer warmen Verkaufssituation sind, ist das easy. Da fühle ich mich total wohl, ne, kann ich dir wunderbar erzählen, was wir machen. Hab kein Problem damit, dir irgendwelche Angebote. Also, das ist nicht. Das funktioniert super. Ne? Womit ich extrem struggle, sind so kalte Verkaufssituationen. Also das Schlimmste, glaube ich, was ich oder was man mir antun könnte, wäre, mich so zu zwingen, so ein Cold Caller zu sein. Ne? Diese Anrufe, die man ja regelmäßig aufs Handy bekommt, wo ich das Kotzen kriege, wo ich wirklich mal je nach Lust und Laune rede ich den, sage ich dann auch immer. Also auch die dann auch nicht verstehen, wenn ich sage, aber komm, deine Zeit, meine Zeit, es wird hier nichts. Ne? Oder also man kennt ja so ein bisschen dann so die Spielchen und manchmal, ja, aber ich habe da eine krasse, ich finde es unglaublich nervig. Ja? Gleichzeitig bin ich selbst da nicht gut drin. Meinst du, dass da ein Zusammenhang bestehen kann?
Also erstmal glaube ich, dass das die ganz große Challenge ist, vor der die meisten im Verkauf, die jetzt auch im Verkauf arbeiten, richtig direkt scheitern, nämlich diese Herausforderung mit Ablehnung umzugehen. Mhm. Denn wir Menschen sind einfach nicht für Ablehnung gemacht. Ne? Es gibt, aus der Psychologie weiß man, dass sich das menschliche Gehirn, ich glaube, die letzten 10.000 Jahre genetisch um nicht mal 1% verändert hat. Ja, das heißt, dieser Apparat da oben ist vom Aufbau her immer noch sehr, sehr ähnlich wie vor 10.000 von Jahren. Ja, und in der damaligen Zeit hat quasi Ablehnung, konnte lebensbedrohlich sein. Ne? Also im Sinne von, deine Gruppe hat dich verstoßen, alleine warst du nicht lebensfähig, sondern nur in der Horde mit deinen anderen Mitmenschen. Ja. Und diese Erfahrung ist in unserem Gehirn tief verankert. Und deswegen können wir alle nicht gut mit Ablehnung umgehen. Und deswegen ist einer der wichtigsten Punkte eben genau daran zu arbeiten. Ne? Also dieses im Kopf Mindset ist ja so ein Buzzword im Grunde, aber das ist sau wichtig, ja. Wie denkst du über Verkauf? Wie denkst du über jetzt diese Ablehnung, die dir da entgegenfährt? Ja, nimmst du die persönlich? Lässt du die an dich ran? Mhm. Oder hast du Mechanismen entwickelt, da eben drüber zu stehen, ja? Bist du in der Lage, immer wieder Ablehnung zu erfahren? Und am Ende wäre wahrscheinlich dieser Job, auf den du so gar keine Lust hast, genau das Richtige für die persönliche Weiterentwicklung in diesem Gebiet für dich, ja. Also in diesen Schmerz zu gehen, ja. Und immer wieder rein. Und das, ich habe da auch keine Zauberformel für. Ich glaube, man muss einfach immer wieder in den Schmerz am Ende gehen, um dann zu erfahren, dass es gar nicht so doll wehtut, wie man sich das vorstellt, sondern dass das meiste, wie so oft, dieses Kopfkino ist, diese Sorgen, die man sich dann macht. Und wenn man es dadurch schafft, raus da zu kommen und das nicht mehr persönlich zu nehmen, weil du hast ja diese hässlichen Kaltakquise-Anrufe angesprochen. Und ja, ich glaube, jeder kennt es, der irgendwann mal sein Profil gewechselt hat bei LinkedIn auf Geschäftsführer, Inhaber, CEO, was auch immer, ja. Auf einmal geht's rund mit diesen Akquiseanrufen. Und die sind ja auch alle scheiße, ja. Warum sind die scheiße? Weil keiner sich auch nur mal ansatzweise mit dir beschäftigt, ja. Und wenn man da Schema F durchballert, dann hast du ja eine Quote. Wahrscheinlich haben die eine Quote irgendwie, die haben 100 Wählversuche am Tag, erreichen 5 Leute und haben vielleicht 1 von 5 kriegen sie irgendwo in einen Termin gequatscht und damit rechnet sich diese Person schon, ja. Mhm. Aber mit Erfolg und guter Akquise hat das für mich nichts zu tun.
Gibt's denn irgendwas, was du mir mit auf den Weg geben kannst, um genau an dieser Stellschraube zu drehen, an diesem Umgang mit der Ablehnung?
Na, erstmal die Erkenntnis, dass diese Ablehnung, und das kennst du ja von dir selbst wahrscheinlich, wenn du diese Anrufe bekommst, gar nicht immer was auch mit diesem Anruf zu tun hat. Ne? Also als Beispiel, deine Frau hat sich von dir getrennt und du kriegst jetzt einen Akquiseanruf. Ja? Der kann, weiß ich, Jordan Belfort höchstpersönlich sein, der beste Akquisiteur der Welt. Der wird keine Chance bei dir haben. Also es gibt jetzt mal in der Unterscheidung, es gibt Neinsager, die sagen immer Nein, ja, und in dieser Situation sagt er immer Nein. Also jeder Mensch sagt jetzt Nein, wenn gerade die Frau die Koffer gepackt hat und die Bude ausgeräumt hat und weg ist, ja, und du kriegst so einen Anruf, sagst immer Nein, weil du gerade ganz andere Sorgen hast, ja. Punkt Nummer 2, es gibt Ja-Sager, da kann ich kann das Telefon für dich in die Hand nehmen, ich kann den Call machen und sagen, hier ist Benjamin Blümchen aus Neustadt und krieg hin, den einfach in Termin zu quatschen. Kriege ich hin, ja. Aber diese Termine sind auch nicht so wertvoll, weil der sagt ja zu jedem Ja. Mhm. Wo sagt der nicht Ja? Bei der Abschlussfrage. Ja, weil das heißt, der ist auch nicht interessant. Was jetzt diese interessante Gruppe im Grunde ist, sind die Jeins, ja. Also die irgendwie kommen die erstmal mit Ablehnung. Wenn du mich anrufst, komme ich auch immer automatisch mit Ablehnung, weil ich gar keinen Bock mehr auf diese Calls habe. Wenn ich dann aber zum Beispiel jemand habe, wo ich merke, der ist irgendwie anders, der ist smart, der hat sich Gedanken gemacht, ja, der versteht, dass meine Zeit sehr wertvoll ist, ja, der kommt auf den Punkt, der quasselt nicht irgendwelche Floskeln aus der Baulig Academy, ja, aus dieser, da kriegst du ja immer denselben Text irgendwie inzwischen zugespielt bei LinkedIn, ja, brauchst du noch Kunden oder hast du noch Platz für einen Kunden oder so eine Scheiße. Also, wenn ich da wirklich merke, da ist ein smarter Typ, der hat verstanden, wo ich stehe. Der hat gut meine Probleme vielleicht auch schon antizipiert, die ich aktuell habe. Und der piekt direkt in die Wunde. Dann wird's besser. Und zu deiner Frage zurück. Also erstmal dieses Verständnis, dass Ablehnung nichts mit deiner Person zu tun hat. Also das zu trennen mal vom Mindset. Dann das Verständnis davon, dass Kaltakquise nicht das Schlimmste ist, was du in deinem Leben machen kannst, sondern dass das die tatsächliche Champions League im Verkaufen ist. Also wer das beherrscht, der spielt in der Champions League, nicht in der Regionalliga, weil warme Leads anzurufen und denen was zu verkaufen, das kann jeder. Ganz wenige können in der Champions League spielen und nämlich Kaltakquise und damit wirklich Umsätze generieren. Das können ganz wenige. Also auch dieser Switch, wie stehe ich denn dazu? Und dann lernen, Ablehnung zu lieben. Also wie kann man das lernen zu lieben? Zum Beispiel, ich habe mir irgendwann ein Eisbad angeschafft. Nicht, weil ich Kälte so geil finde. Also inzwischen finde ich sie schon auch ein bisschen geil. Ja. Aber vor allen Dingen gerade im Winter, ja, wenn du hier in Berlin, alles ist grau, komm aus der warmen Höhle raus, ja, schön warm, kuschelig, zieh den Bademantel aus, ist schon richtig so -2 Grad grau. Und dann in dieses Eisbad zu klettern, da sagt alles in mir, ey, also mein Atom-U-Boot sagt, geh da in die Höhle zurück, ja. Und dann trotzdem zu handeln, ja, und Schmerzen zu lieben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das würde ich dir ebenfalls raten.
Bist du nicht der Meinung, dass die Bauligs in der Champions League des Verkaufs spielen?
Wenn man die Umsätze sieht, glaube ich, dann muss man klar sagen, ja, der Umsatz lügt nicht, ne?
Ja.
Ich glaube, dass dieses System, was jetzt per Mail oder bei LinkedIn geschickt wird, dieses Massengame, meins wäre es zumindest nicht so, Vertrieb aufzubauen.
Da hast du dich jetzt richtig gut rausgeholt aus der Frage. Gefällt mir. Aber ja, ne, also muss man sagen, ich weiß noch, vor einigen Jahren, ich fand Baulig immer ganz schlimm, ne, so von deren Habitus und so. Und irgendwann, aber auch hier, ne? Das ist so ein bisschen wie, ich finde dieses Cold-Calling-Game ganz schlimm, aber eigentlich wäre das ein riesen Lernfeld für mich. Auch hier, das, was ich stark ablehne, ist ein bisschen entlarvend. Könnte was Spannendes für mich sein, ne? Und irgendwann habe ich nämlich angefangen, so diese Denkweise mir bewusst zu machen. So, okay, warte, wo habe ich so krasse Ablehnung? Also ist jetzt sicherlich nicht reproduzierbar auf alle Lebenssituationen, aber in so einem Fall dachte ich mir so, und habe mich ein bisschen stärker damit auseinandergesetzt, was machen die? Mittlerweile geben sie auch ein paar mehr Interviews und so und habe da ein bisschen kennengelernt und muss einfach sagen, ich habe da riesen Respekt vor. Riesen Respekt vor dem, was die da unternehmerisch aufbauen. Ne?
Und ich ebenfalls total, ne? Ich habe eigentlich ähnliche Erfahrungen durch, ne? Ich finde das auch wichtig. Immer dann, wenn mich was triggert, ne? Und ich konnte damit auch nichts anfangen mit der Art des Marketings und wie sie sich geben. Und immer dann sehe ich das als Chance, ja. Und dann finde ich Menschen noch spannender. Und ich habe auch schon mit Markus Baulig im Podcast gehabt, ne? Ihn kennengelernt und dann gemerkt auch, ja, das sind brutal smarte Typen, die haben das Spiel sozusagen für sich perfektioniert, ne? Die haben verstanden, wer ist unsere Zielgruppe, wie gehen wir da raus, wie erreichen wir Sichtbarkeit, ne? Reichweite, wie kriegen wir die in Funnel, welche Produkte brauchen wir, ne? Wie kriegen wir die abgesellt, wie erhöhen wir den Druck, wie können wir schnelle Deals machen. Also Hut ab vor der Leistung, ne? So sollte das nicht wirken, sondern eher so im Sinne von, ich glaube, dass viele was versuchen nachzumachen, was dann für sie einfach nicht mehr funktioniert. Ja, das kann auch diese, zum Beispiel dieses überspitzte LinkedIn-Game, was die ja dann auch wieder durchgespielt haben, ne, für sich, ja. Also beide, ne, mit ihren Posts und Uhren und Autos und Triggern, ne. Ich glaube, für sie funktioniert es, aber dass jetzt irgendein x-beliebiger 20-Jähriger das jetzt auch für sich versucht zu spielen, ich glaube, das ist nicht der Weg.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, das stimmt. Also das hat man vor allem auf LinkedIn wirklich live beobachten können. Ich glaube, Andreas war der Erste, der damit angefangen hat. Und dann sah man noch so andere Accounts, wo man sich so dachte, das ist doch 100%ig jetzt irgendwie bei denen auch Teil des Trainings und mach das mal. Und das finde ich einen richtigen Punkt. Also nur weil etwas funktioniert, heißt das nicht, dass es für dich auch funktioniert oder geschweige denn zu dir passt.
Ich glaube, in dieser Social-Media-Welt ist es tatsächlich sogar noch krasser, wenn sobald etwas als Best Practice gilt, ist es schon wieder überholt. Also du kennst ja noch bei Instagram wahrscheinlich diese Zeit, wo Reels immer so waren, diese drei Tipps für bessere Immobilieninvestments. Tipp Nummer eins. Und das war dann auch irgendwann Best Practice und hat dann jeder auf jeden Content gemacht. Und ab dem Zeitpunkt funktioniert es schon nicht mehr gut, ja. Und ich glaube, dass der Weg, und jetzt könnte man ja sagen, aber das hat ja krass funktioniert. Ja, da gibt's ja jetzt Beispiele, wie du jetzt gebracht hast mit dem Bauen, das alles funktioniert, ja. Ja, ich glaube für sie.
Ja, das haben wir, also ganz anderes Thema, aber das lernen wir auch in Projekten kennen. Ne? Also wenn wir mit Unternehmen arbeiten und Social-Media-Strategien entwickeln, gucken wir uns immer den Markt an, was machen eigentlich ganz andere Branchen. Wir kennen viele Branchen und übertragen auch manchmal so die Erfolgsprinzipien und lernen genau das nämlich manchmal kennen, dass man, nur weil irgendwas irgendwo funktioniert, heißt das nicht zwangsläufig, dass das jetzt in dieser Branche auch funktioniert. Also das stimmt schon, da ist schon was dran. Über die wichtigste Stunde haben wir gesprochen. Wir haben auch schon über eine deiner dunkelsten Stunden gesprochen, dass du nur Platz 3 auf der Spiegel besser hattest. Ich halte es hier für alle, die uns zusehen, halte ich es in die Kamera. Das Buch Erfolg ist kein Zufall. Und wenn du uns nicht zusiehst, übrigens, auf YouTube gibt es hier natürlich das ganze Gespräch auch zum Sehen. Erfolg ist kein Zufall, Maurice. Was ist denn Erfolg dann?
Also erstmal, und das ist ja auch wichtig in dem Buch, glaube ich, muss sich jeder für sich mal definieren, was Erfolg bedeutet. Ne? Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist oft immer sehr monetär geprägt. Ne? Wenn man Menschen fragt, was ist Erfolg oder wie wird Erfolg auch geframed, ja viel mit, weiß ich nicht, Porsche, Ferrari und Villa und ne, also so diese materielle Ebene. Aber erstmal, glaube ich, ist wichtig zu begreifen, was ist für dich Erfolg. Und ich glaube persönlich, warum ich das auch so genannt habe, ich habe jetzt so viele Menschen interviewt und du erkennst einfach, dass Erfolg immer die Schlussfolgerung gewissen Denkens und Handelns ist. Und da habe ich am Ende 13 Prinzipien rausgearbeitet, die ich bei Menschen, die ich als erfolgreich ansehe, festgestellt habe. Und die habe ich in diesem Buch durchleuchtet. Und ja, wenn du das erfahren willst, musst du dieses Buch kaufen, Aaron. Du hast es ja schon.
Ich habe das schon
gekauft. Du musst nicht mehr kaufen, aber hier.
ich überlege, ob wir... Doch, wir gehen hier, wir gucken mal. Zeitlich sind wir noch gut unterwegs. Es gibt am Anfang ein Part, da erzählst du davon, von den Stoikern zu lernen. Es geht, glaube ich, es ist Kapitel
Eigenverantwortung,
ja. Ne? Genau, Kapitel 1. Und da heißt es am Ende in der Handlungsempfehlung, es ist wichtiger, sich auf die Handlungen zu konzentrieren und nicht auf die Ergebnisse.
Was heißt das? Nehmen wir jetzt mal Vertrieb, da ist ein einfaches Beispiel, ne? Wir lernen uns heute im Podcast kennen und du machst den größten Deal meines Lebens jetzt bei mir. Und das war tatsächlich dann Zufall, ja. Und jetzt mache ich so einen großen Deal und erfülle meinetwegen mein Quartalsziel jetzt, ne? Und denke, oh, bin ich ein krasser Typ, ja. Aber eigentlich hat das nichts sehr wenig mit meinen Handlungen zu tun gehabt, während gegen jemand, der den ganzen Tag Gas gibt, der macht, der tut. Und der hat nicht jetzt dieses Glück gehabt, genau diese Geschäftsbeziehung heute zu entwickeln. Der fühlt sich dann vielleicht am Tagesende schlecht. Aber ich glaube daran, das ist der falsche Fokus ist, oder das war im Vertrieb definitiv der falsche Fokus, weil immer dann, wenn ich, sag ich mal, gute Provisionsrechnung hatte, gute Umsätze gefahren habe und meine Ziele erreicht habe, wurde ich halt faul. Und da ich halt einen Sales-Zyklus hatte von, weiß ich, 3 Monaten, war es dann oft so, die Quittung für diese Faulheit im Heute habe ich 3 Monate später bekommen, ne? Und die Ergebnisse von heute, die waren wieder meine Leistung von vor 3 Monaten, ja. Und ich glaube, wir müssen uns, das können wir übertragen auf fast alles im Leben, ja. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir im Heute jetzt machen, ja. Was investieren wir? Wenn du heute Sport machst, dann wirst du ja auch nicht sofort deinen Traumkörper haben oder so etwas, ja. Aber das ist erstmal dein Erfolg, ja, dass du heute wieder Sport gemacht hast. Und ich habe festgestellt, Erfolg hat eher die Kurve, ist das exponentiell, ja, was dann hinten raus extrem steigt, aber erstmal so ganz, also so ein bisschen die 1%-Methode, ne? Wenn du jeden Tag 1% besser wirst, wie sieht diese Kurve nach einem Jahr aus, ne? Und am Anfang passiert gefühlt gar nichts, ne? Du machst was, du wirst 1% besser. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine Lebensqualität? Die spürst du gar nicht. Die ist so marginal, ja. Aber ganz oft 1%, ne, sieht irgendwann brutal aus. Also wie so eine, ich glaube, es ist eine exponentielle Funktion, ja. Also die dann extrem steil wird. Und daran glaube ich quasi.
In den Worten eines berühmten Kühlschrankspruchs: Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel. In welchem Themenbereich bist du?
Im Vertrieb zum Beispiel, im Vertrieb, ne? Und also dann ist so weniger jetzt auf, okay, wo stehst du jetzt gerade, was dein Quartalsergebnis ist, sondern hast du heute die 10 Anrufe gemacht? Das ist so, das ist ja der Weg. Könnte man da so sagen?
Ja, also Fokus nicht immer auf die, ich nenne sie mal die Makro-KPI, ne? Also den Umsatz oder die Provision, ne? Und auch wir als Unternehmer ist ja das Gleiche, ja. Wenn wir uns immer nur darauf konzentrieren, was wir für ein Ergebnis gerade erreicht haben, dann macht uns das doch auch schnell wieder faul, ja. Die aktuelle BWA sieht super aus. Was führt dazu? Naja, dass ich meine Aktivität wieder zurückfahre. Mhm. Was führt diese Aktivität wieder? Diese zurückgefahrene Aktivität führt perspektivisch wieder zu einer schwacheren BWA, ja? Und der Weg ist das Ziel, ja. Wahrscheinlich der Fokus auf den Weg, ne, in dem Kontext ist tatsächlich dann das Ziel.
Ja.
Oder der Fokus auf den Weg wird dich zu einer besseren Zielerreichung oder zu einem besseren Ziel am Ende auch bringen, ja.
Ja, lass uns ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr zum Abschluss kommen. Der Abschluss sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe dir einen Satz vor, du beendest ihn spontan und so kurz wie möglich. Bist du bereit?
Ja.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
Tatsächlich, wenn ich in so einem Schaffungsprozess bin, wenn ich an ganz vielen Dingen parallel arbeite, wenn richtig Energie herrscht, ja, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn alles irgendwie steht, ja, die Geschäfte stillstehen, wenn ich selber stillstehe, und deswegen ist für mich diese Bewegung, ja, diese Energie des Wachsens. Das ist tatsächlich das, wo ich mich richtig lebendig am Ende fühle. Und dann kann ich auch enorm viel arbeiten, wo viele sagen würden, oh, wie kannst du so viel arbeiten? Weil ich diesen Flow-Status, so könnte man ihn auch beschreiben, enorm liebe, ja.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Weil ich tatsächlich mir das Leben so gebaut habe, wie ich wollte und nicht wie die Gesellschaft wahrscheinlich vorgibt. Das heißt, heutzutage verdiene ich Geld mit den Themen, die ich liebe. Und die sind, mich mit guten Menschen zu umgeben, gute Gespräche zu führen, Thema mein Netzwerk, die wichtigste Stunde. Das Thema Reisen, gute Zeit mit Menschen zu verbringen und Menschen zu verbinden. Ich mache Travel and Grow, 4 Mastermind-Reisen im Jahr. Thema Verkauf, was ja, wo ich extrem stark geworden bin durch über 10.000 Verkaufsgespräche, bringe ich nun anderen Menschen dort was bei. Also ich habe mir tatsächlich die Welt so gebaut, wie sie mir gefällt, ja. Und das klingt heute so vielleicht so, ja, also für mich klingt es irgendwie krass, weil es war nicht immer so. Es war viele Jahre in meinem Leben so, dass ich nicht so wirklich wusste, was mein Warum ist und wie meine Welt aussehen soll, wusste ich, aber ich wusste nicht mal im Ansatz das Wie.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
Mir hat sehr stark das Buch geholfen, Sorge, dich nicht lebe, von Dale Carnegie, ein absoluter Klassiker. Und daraus genau der eine Satz, dass 99% der Sorgen, die wir uns machen, niemals eintreten. Und dieses Bewusstsein über das Thema Sorgen finde ich extrem wertvoll, weil wir uns einfach so viel immer wieder Gedanken machen und dabei tritt das alles gar nicht ein oder zumindest 99% nicht, ein Großteil nicht, ja. Und der Umgang mit Sorgen sollte fast wie eine Art Schulfach sein, weil es so elementar ist. Und deswegen unbedingt Leseempfehlung, Sorge dich nicht lebe, von Dale Carnegie.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
Ich habe ja vorhin erzählt von meiner Sorge, von so einem Urteil, ne? Von so einer Diagnose. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der im Heute schon so viel lebt, ja. Ich schiebe da nicht so viel auf, ja. Ich bin echt, und das klingt krass, ich bin jetzt 38 und wenn es heute vorbei sein würde, dann würde ich sagen, ich habe echt viel erlebt, echt eine coole Zeit gehabt, bin echt stolz auf das Leben und da gibt's jetzt nicht mehr so viel Dinge, wie ich wollte schon immer mal, was weiß ich, einen Fallschirmsprung machen und den würde ich dann sofort machen oder ich bin in meinem Leben zu wenig gereist oder wenn du das Buch kennst, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, ne? wo man mal untersucht hat, okay, wo so eine Altenpflegerin, ja. Oder eine Pflegerin das mal untersucht hat, dass die alle zu viel gearbeitet haben oder Dinge immer wieder bereuen, die sie nicht gemacht haben, das gibt's bei mir nicht.
Napoleon Hill würde heute über mich sagen:
Mein Nachfolger.
In diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit.
Danke, Aaron.